ARD.
Kein Bock auf Vollzeit. Ist die 40-Stunden-Woche noch zeitgemäß?
Kaserne statt Wohngebiet, wie die Bundeswehr viele Städte verärgert.
Und KI an der heißen Theke. Wir haben den ersten Kochroboter im Supermarkt getestet.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo und guten Morgen. Am Donnerstag ist der 30. Oktober und heute sind Tanja und Philipp am Start für euch bei 15 Minuten.
Schönen guten Morgen.
Zuletzt ist ein Video im Internet durch die Decke gegangen und zwar dieses hier.
Wir haben jetzt 18.41 Uhr. Ich habe das Haus um 37 Uhr verlassen. Ich bin jetzt gerade kurz vor meiner Haustür. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das das Leben ist. Ich hätte jetzt legit 3,5 Stunden, um zu leben, damit ich morgen früh wieder fit bin, um auf die Arbeit zu gehen. Das kann's doch nicht sein. Das ist doch Quatsch. Das ist doch quatschig, Leute. Sagt mir bitte, dass ich nicht der Einzige bin, der sich so fühlt. Also wirklich, ich muss auf jeden Fall meine Stunde reduzieren. 100% geht gar nicht.
Ja. Das war Julian Kamps. Er war unter anderem bei Germany's Next Topmodel dabei, ist Influencer und arbeitet seit ein paar Wochen Vollzeit und hat darüber jetzt gerade reflektiert in diesem Video. Mit dem Video hat er ein paar Millionen Klicks erreicht und gefühlt jede Zeitung des Landes schreibt jetzt über diesen Typen und es gibt mal wieder eine Diskussion um Arbeitszeiten und die angeblich nicht so belastbare Gen Z. Aber ist das denn tatsächlich so, fragen wir uns.
Ja, da gucken wir gleich nochmal genauer drauf. Erstmal unter dem Post gibt es natürlich die volle Bandbreite an Kommentaren. Die einen unterstützen Julian Kamps und sagen, ja, dieses Arbeitssystem ist 0,0 erstrebenswert und einfach zur Gewohnheit geworden. Andere verweisen auf die historischen Wurzeln von der 40-Stunden-Woche. Die stammen ja noch aus einer Zeit, als nur ein Elternteil, der Mann, erwerbstätig war und ein Gehalt aber auch gereicht hat, wenn man sich zum Beispiel ein Haus kaufen wollte.
Ja, auf der anderen Seite gibt's auch ziemlich viel Kontra unter dem Video. Einer schreibt, Zitat, mit dieser Einstellung kann dieses Land nur den Bach runtergehen. Oder es ist auch von Wohlstandsverwahrlosung die Rede.
Und jetzt wird der Gen Z, also der Generation, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurde, immer wieder vorgeworfen, sie sei faul, die Leute hätten keine Lust mehr zu arbeiten, wüssten gar nicht, was Arbeit eigentlich bedeutet. Und zu dieser Generation gehört eben auch Julian Kamps.
Ich würde es schon mal als 1995er so nicht stehen lassen, aber ich muss da jetzt zum Glück gar nicht argumentieren. Es gibt auch Zahlen dazu. Die Studie Jugend in Deutschland wurde im Sommer veröffentlicht und zeigt, viele junge Menschen sind bereit, in Vollzeit zu arbeiten. Die allermeisten tun das und ältere Generationen seien in ihren Jugendjahren jetzt auch nicht fleißiger gewesen, sagt die Studie.
Heißt, die sind nicht so faul wie ihr Ruf oder nicht fauler als andere Generationen eben. Aber so ein Wunsch nach mehr Work-Life-Balance scheint bei vielen Menschen irgendwas auszulösen. Ne? Wie der Post und die etlichen Kommentare ja gezeigt haben, da geht's ja direkt ab. Und auch Henna Pasch sieht das eher kritisch. Er ist Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer in Wuppertal.
Wir sind jedenfalls sehr, sehr verwundert, wenn ich mich in einem Bewerbungsgespräch, auch in der Ausbildung, intensiv als Auszubildender darüber informiere, wie denn die Work-Life-Balance ist und wie die Homeoffice-Fähigkeiten sind. Es geht ja darum, dass die jungen Leute was lernen.
Pasch leitet selbst mehrere Unternehmen, fordert junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf, fleißiger zu sein, mehr Einsatz für ihre Firma zu zeigen, ist ja gerade auch so ein bisschen durchgeklungen. Auch mal die Zähne zusammenbeißen, gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten.
Letztlich müssen wir Älteren, in Anführungszeichen, uns ja an die eigene Nase fassen. Denn das sind in den meisten Fällen ja, in Anführungszeichen, unsere Kinder. Also das ist ja die Generation, der wir signalisiert haben, dass das offensichtlich opportun ist, dass das geht. Ja, dass der Arbeitsmarkt so ist, dass man sich mit solchen Forderungen direkt schon am Anbeginn der Arbeitsleistung sozusagen bewerben kann.
Ja, das ist ja jetzt irgendwie die Frage, ne? Ist das Erziehungssache oder ist es vielleicht eher so, dass die Generation bei ihren Eltern gesehen hat, die arbeiten echt viel, die machen sich da irgendwie kaputt, so wollen wir das eben nicht machen.
Ja, also, ja. Ne, und was kommt nicht. Halt heute auch noch bei rum? Also kann man sich heute davon zum Beispiel dann noch ein Haus kaufen?
Ja, lohnt sich das, ne?
Ja, genau. Pasch will, dass die junge Generation mehr arbeitet und fleißiger ist. Würde Kanzler Friedrich Merz wahrscheinlich unterschreiben. Ja. Er äußert sich auch immer mal in diese Richtung. Aber Erhebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes belegen, über die Hälfte aller Beschäftigten, und zwar nicht nur die Jungen, in Deutschland würden gern weniger Stunden arbeiten, teilen also das, was Julian Kamps da in dem Video geäußert hat.
Ja, ich auch. Ich denke auch viel darüber nach und ich bin Jahrgang 1977. Und ich arbeite auch echt gern, aber es gibt das Kind noch, Haushalt, Freunde, Ehemann, Hobbys, also ist einfach wenig Zeit dafür, sind wir, also bin ich ganz ehrlich. Die Frage ist ja, wenn viele Menschen eigentlich weniger arbeiten wollen, wie du ja gerade gesagt hast, warum machen sie es denn dann nicht einfach? Ganz klar, weil sich die wenigsten von uns das leisten können, weniger zu arbeiten.
Die Bundeswehr in Deutschland will mehr Soldaten in der Truppe und benötigt für diese natürlich auch Platz, denn die Soldatinnen und Soldaten müssen irgendwo untergebracht werden, müssen irgendwo schlafen. Mhm. Das trifft jetzt einige Städte und Kommunen ziemlich hart.
Genau, das Verteidigungsministerium stoppt nämlich, dass alte Bundeswehrstandorte umgewandelt werden. Also vereinfacht gesagt, in manchen Orten sollte aus alten Kasernengeländen zum Beispiel eine Wohnsiedlung werden oder irgendwas anderes draufgebaut werden. Und das hat sich jetzt in einigen Fällen erstmal erledigt.
Ein prominentes Beispiel ist ein Bauprojekt in der Region Heidelberg in Baden-Württemberg. Da sollten 10.000 Wohnungen und 5.000 Arbeitsplätze in einem Wohnprojekt entstehen. Aber das wird jetzt wohl nichts, denn das geplante Neubaugebiet sollte auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne entstehen. Aber diese Kaserne will die Bundeswehr jetzt halt doch lieber wieder selber nutzen, du hast es gerade gesagt, oder sie zumindest nutzen können, falls sie braucht.
So wie auf dem Kaserngelände in Heidelberg ist es mit insgesamt 187 ehemaligen Bundeswehrarealen. Die gehören dem Bund und es gibt noch 13 weitere Gelände, die die Bundeswehr noch betreibt. Zum Beispiel Teile des Flughafens Tegel in Berlin und den ehemaligen Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck in Bayern. Die sollen nun doch auch weiter genutzt werden.
Da in Bayern in Fürstenfeldbruck werden auch Pläne über den Haufen geworfen, neue Wohnungen zu bauen. Da ist der Bürgermeister Christian Götz ziemlich enttäuscht davon.
Wir haben es halt sehr ernst genommen und haben viel Arbeit, Zeit, Hirnschmalz, Geld, Personalkraft, was weiß ich, Kreativität in diesen Prozess gesteckt.
Das Ganze ist aber wohl nötig. Bis 2031 will die Bundeswehr 40.000 Wehrdienstleistende pro Jahr haben. Zum Vergleich, letztes Jahr haben rund 10.000 Männer und Frauen freiwillig Wehrdienst geleistet.
Heißt also fast viermal so viele Soldaten und Soldatinnen. Und die brauchen Platz, deshalb sollen fast 300 neue Kasernengebäude in den nächsten Jahren dann auch entstehen.
Genau, die müssen ja irgendwo hin, ne? Ja. Also auf der einen Seite steht der Bedarf der Bundeswehr und auf der anderen der Bedarf nach Flächen für beispielsweise Wohnungen und Schulen und so weiter, haben wir ja viel zu wenig. Irgendwie kann man ja beide Seiten verstehen, finde ich.
Ja, das Verteidigungsministerium will zumindest prüfen, ob nicht beides möglich ist, also Lösungen, die beide Interessen berücksichtigen. Aber ist halt die Frage, wie das aussehen soll. Also Wohngebiet, Freibad oder Schule dann direkt neben der Kaserne mit Soldaten. Irgendwie ein bisschen unklar. Mal sehen, was sie sich da einfallen lassen.
Schwierig, ne? Es gibt aber tatsächlich auch Orte, die sich freuen würden, wenn die Bundeswehr zurückkommt. In Kühlsheim in Baden-Württemberg wurde 2006 der Bundeswehrstandort geschlossen. Die Stadt hat sich jetzt aber beworben, wieder Bundeswehrstandort zu werden.
Eine Bundeswehrkaserne ist immer ein Wirtschaftsfaktor, ja, weil der Soldat, der verköstigt sich nicht nur in der Kaserne, sondern der besucht auch die örtliche Gastronomie. Von daher würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn der Verteidigungsminister sagt, Mensch, Kühlsheim, sind so nette Leute da. Da gehen wir wieder hin.
Das war der Bürgermeister Schregelmann. Bis jetzt haben sie aber noch keine Rückmeldung dazu.
Unsere Kurznachrichten.
US-Präsident Trump hat auf seiner Online-Plattform Truth Social angekündigt, dass die USA wieder Atomwaffen testen wollen. Er schreibt da, er hat den Auftrag für solche Tests auch schon gegeben. Die letzten Atomwaffentests hatten die USA 1992 gemacht. Seitdem halten sie sich an einen Teststopp.
In den Niederlanden sieht es nach der Parlamentswahl nach einem knappen Rennen aus. Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders hat laut Hochrechnung da viele Stimmen verloren. Der linksliberale Rob Jetten ist demnach mit seiner Partei gleichgezogen. Er könnte mit 38 Jahren der bisher jüngste niederländische Regierungschef werden.
Und der Mindestlohn wird in den beiden nächsten Jahren steigen. Im Moment sind es ja 12,82 Euro pro Stunde. Ab Januar geht es auf 13,90 Euro hoch. Anfang 2027 wird es dann 14,60 Euro Mindestlohn pro Stunde geben. Und das hat das Bundeskabinett jetzt auch so konkret festgelegt. Ein Mittagessen, das komplett fertig aus einer Maschine kommt. Für die einen ein Traum, für die anderen vielleicht Horror. Ich muss sagen, es gibt ja schon echt intelligente Küchenmaschinen, die viele von euch vielleicht auch zu Hause rumstehen haben und die auch schon einiges können. Aber jetzt hatte ein KI-Kochroboter Premiere, bei dem der Mensch eigentlich, muss man sagen, fast gar keine Rolle mehr spielt. Und den wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Der steht ja bei mir in der Nähe in Düsseldorf und da bin ich mal vorbei.
Ja, der Kochroboter steht in einem Supermarkt und wird da die nächsten Monate getestet. Idee ist, er soll komplett selbstständig verschiedene Gerichte kochen, die der Kunde dann mitnehmen und unterwegs oder zu Hause halt essen kann. Jetzt ist die Frage, was kann das Ding?
Ja, also der Kochroboter sieht aus wie so ein großer silberner Container. Der hat vorne eine Glasscheibe.
So schaufensterartig quasi.
Ja, genau, kann man schön zugucken. Und dahinter kümmern sich zwei Roboterarme dann ums Essen. Die hängen da links und rechts runter, können sich auch in alle Ecken bewegen. Und davor sind so vier runde Töpfe, die drehen sich dann auch, wenn gekocht wird. Und dann steigt auch sogar ein bisschen Dampf auf. Also ist cool, sich das anzugucken. Und in diesen Töpfen können gleichzeitig verschiedene Gerichte gekocht werden. Da wirbeln die Armen dann so rum, schütten was in den einen Topf, leeren einen anderen. Also es ist irgendwie schon crazy zu sehen, wie da alles total automatisch funktioniert.
Ja, klingt ein bisschen nach Science-Fiction-Film. Ja. Jetzt zum Start des Pilotprojekts werden in dem Supermarkt unter anderem zwei Pasta-Gerichte, ein Linsencurry, eine Kürbissuppe oder Kaiserschmarrn angeboten. Und die Zubereitung der Gerichte dauert wohl so 5 bis 6 Minuten ungefähr. Kannst du das bestätigen?
Ja, ich habe zugeguckt. Ich hab das immer so ein bisschen getestet. Ne? Da ist so ein Touchpad, da kannst du dir dein Essen aussuchen. Da stehen sogar auch die Nährwerte und so ein Zeug. Dann kannst du digital bezahlen. Dann bekommt man einen Bon und der KI-Roboter legt dann los. Und wenn dein Essen fertig ist, füllen diese Roboterarme das Essen in so ein Pappschüssel. Die stellen sie in so ein Ausgabefach und mit deinem Bon und dem Code, den du da hast, kannst du dir das dann rausnehmen.
Okay, also klingt sozusagen erstmal alles funktionstüchtig, aber wie hat's geschmeckt?
Ja, das ist die große Frage, ne? Das gestern war ja erstmal ein Termin für die Journalisten, für die Presse. Und da habe ich mich mal bei den Kollegen umgehört, die das alles fleißig probiert haben. Was die denn jetzt so sagen?
Ich hätte es nicht erwartet, weil ich gedacht habe, dass so ein Roboter tatsächlich nur kochen könnte, essen, was fade ist, was irgendwie nach nicht so richtig schmeckt. Aber das ist hier überhaupt ganz und gar nicht.
Ja, ich finde es eigentlich ganz lecker. Es könnte ein bisschen wärmer sein, aber Gewürz, Geschmack, das passt schon.
Sehr scharf gemacht, aber lecker. Für ein Roboter essen, würde ich sagen, klasse Leistung.
Man merkt schon,
positiv.
Ja, die hatten alle nicht so hohe Erwartungen, würde ich sagen.
Stimmt, stimmt.
Ja, ich selbst habe natürlich auch 2 Gerichte probiert. Einmal Penne Arrabbiata, da hatten die Nudeln noch Biss, finde ich ja ganz gut. Ja. Nicht so matschig, ne? War okay. Und dann hatte ich noch das Linsencurry, das war tatsächlich nicht ganz so heiß, fand ich. Aber ich fand auch überraschend, der Geschmack war einfach gut, ne? Mhm.
Gerichte kosten zwischen 3,50 Euro und knapp 7 Euro und sollen je nach Saison geändert werden. Vorhin haben wir gehört, es gibt aktuell eine Kürbissuppe, die passt jetzt im Sommer dann vielleicht nicht so. Wird es dann was anderes geben?
Genau. Und erfunden wurde der KI-Kochroboter von der Hamburger Firma Circus. Und Gründer und Chef Nicolas Bullwickel, der war gestern natürlich auch dabei. Mhm. Und sagt, die Gerichte, die werden auch immer dieselbe Qualität haben, weil die Zubereitung vorprogrammiert ist.
Das ist tatsächlich auch mit Robotik natürlich dann einfacher umsetzbar, als es mit einem Menschen wäre, muss man sagen. Wir programmieren jede Zutat, jeden Prozess, jedes Gericht in das System. Und damit können wir wirklich garantieren, dass es auch immer gleicher Prozess ist, der stattfindet.
Der Roboter verkippt das Salz nicht. Die Anlage reinigt sich nach dem Kochen dann auch noch ganz von alleine. Ein Mensch wird also nur noch gebraucht, um die Zutatenbox mit Lebensmitteln zu befüllen, also die Nudeln zum Beispiel. Mhm. Den Rest macht der Kochroboter selber. Einmal am Tag wird er befüllt und dann soll der Roboter bis zu 400 Mahlzeiten zubereiten können.
Ja, so spannend das ist, so ein Kochroboter ist nicht billig. Je nach Ausstattung ist man mit bis zu 250.000 Euro dabei. Ist ja schon ganz schön ordentlich. Und der soll jetzt auch nicht nur in Supermärkten eingesetzt werden. Das war jetzt irgendwie nur so ein Start, so ein Projekt. Ne? Angedacht ist, dass er in Kantinen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Tankstellen oder auch Schulen vielleicht mal irgendwann genutzt wird. Und es gibt auch schon ein Konkurrenzprodukt, einen ähnlichen Kochroboter. Der steht in der Uniklinik Tübingen.
Man muss ganz klar sagen, mit so einem Roboter werden auch die Arbeitskosten gesenkt. Es gibt fast keine, weil man ja nur noch eine Arbeitskraft braucht. Ist aber halt trotzdem die Frage, wie schnell sich die bis zu 250.000 Euro rentieren. Das ist einfach ja 250.000 Euro, das ist viel Kohle.
Und ein weiterer Punkt ist, sobald KI ins Spiel kommt, haben viele Menschen ja Angst, ersetzt zu werden. Aber selbst der Bundesverband für Systemgastronomie sieht solche KI-gesteuerte Systeme nicht als Bedrohung. Die sagen, es fehlen einfach Fachkräfte und solche Roboter können Abläufe optimieren und Beschäftigte auch entlasten.
Hallo Tanja. Hallo Philipp.
Das war noch ein lieber Gruß vom schrecklichen Kollegen oder schrecklicher Gruß vom lieben Kollegen für uns im Frühdienst, denn morgen ist Halloween.
Ja, und die Geschäfte sind voll mit Dekoartikeln, Verkleidungskram und alle, die Kinder haben, wissen eh schon Bescheid. Es wird gebastelt, gemalt, verkleidet, alles dabei.
Ich habe die Woche auch schon Kürbis geschnitzt und gestern ein bisschen Süßigkeiten gekauft, falls morgen Kinder kommen. Aber die letzten Jahre war ehrlich gesagt nie was los, also mal schauen, was wird morgen.
Ja. Man müsste alles selber aufessen. Ja. Mein Sohn ist absoluter Riesenfan und deswegen gibt es bei uns so eine Familienparty mit richtig viel Horror. Da habe ich manchmal selber Angst. Also ganze Deko und so, ne? Gruseligen Essen auch.
Ich bin früher auch um die Häuser gezogen, auf jeden Fall.
Ja, ich nicht. Bei uns gab es nichts. Man muss ja sagen, also Halloween ist nicht mehr nur ein Fest, das aus den USA irgendwie rübergeschwappt ist zu uns. Halloween gehört auch in Deutschland zur Feierkultur schon. Es gibt Partys überall. überall Horrorhäuser, Gruselveranstaltungen. Also kann man alles besuchen jetzt.
Ja, andere wiederum können damit irgendwie gar nichts anfangen. Für sie ist das zu US-amerikanisch, hat wenig bis nichts mit Traditionen in Deutschland zu tun. Und sie empfinden es einfach nur als Kommerz. Und der Reformationstag, morgen kommt ja dann auch ein bisschen kurz.
Ja, wir fragen uns, wie seht ihr das? Habt ihr Bock, euch zu verkleiden und zu feiern oder könnt ihr damit gar nichts anfangen? Schickt uns gerne eine Sprachnachricht oder schreibt uns eine Mail. Wir wollen da morgen nochmal genauer drauf schauen und freuen uns, wenn ihr euch meldet. So, euch jetzt noch einen schönen Donnerstag. Wir sind morgen wieder für euch da.
Ja, und zwar trotz des Feiertages hier in Sachsen-Anhalt. Sag nochmal einer faule Gen Z. Bis dann.
Ciao. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.